Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite wie immer der liebe Florian Barbour. Hallo lieber Florian.
Hallo Nibras.
Mein Name ist Nibras Nami, wir beide sind eure Hosts hier bei Hand, Fuß, Mund und wir sind beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Vielleicht schaltet ihr heute auch zum ersten Mal ein und lernt uns das erste Mal kennen oder ihr seid schon ganz lange dabei und wisst sowieso schon lange, wie wir heißen und was wir machen. Seit 2020 machen wir diesen Podcast und klären zu Themen der Kindergesundheit auf. Und nicht immer sind wir nur wir beide am Mikrofon. Auch kommt es immer wieder vor, dass wir spannende Interviewgäste und Gästinnen einladen. Und in der heutigen Episode, in der es um die Naturheilkunde in der Kinder- und Jugendmedizin gehen soll, haben wir auch eine spannende Gästin eingeladen, nämlich Dr. Katharina Amarell. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Hallo Katharina.
Kannst du dich den Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie du hier bei uns im Podcast gelandet bist?
Ja klar, also wie gesagt, ich bin Katharina Amarell, bin Kinderärztin am Akutkrankenhaus in Klinik Landshut, das ist so in der Nähe von München. Wir sind ein Kinderkrankenhaus der Maximalversorgung und ich habe eigentlich meine kinderärztliche Karriere ganz normal gemacht sozusagen, habe an den Uni Leipzig und Ulm gearbeitet und habe währenddessen eigentlich immer schon so ein bisschen das Bedürfnis gehabt, mich auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und ein bisschen für Naturheilkunde interessiert. Das kenne ich eigentlich von zu Hause. So bin ich aufgewachsen mit Wadenwickeln und Zwiebelsaft. Aber vor allen Dingen war es dann mal so ein Erlebnis auf Intensivstationen, wo wir ein Kind hatten, was schweres Fieber hatte und das Fieber war einfach nicht zu senken. Und dann kam eine sehr alteingesessene Schwester und hat gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt machen wir Wadenwickel. Und das fand ich irgendwie ganz schön schräg in dem Moment, so dieses Kind da liegen zu sehen und verkabelt und mit einem Monitor. Wenn man auf Intensivstationen arbeitet, weiß, was ich meine. Und es hat aber wunderbar funktioniert. Dem Kind ging es wirklich besser, weil das war hatte wirklich Kreislaufprobleme vorher. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, ha, das kann man ja auch in die Klinik integrieren. Und das führte dann so ein bisschen dazu, dass ich gesagt habe, ich will mehr darüber wissen, habe dann mich darin weitergebildet, Zusatzweiterbildung gemacht. Naturheilkunde in Akupunktur und in manuelle Medizin inzwischen und habe auch mal 6 Monate bei Professor Dobisch in Kliniken Essen-Mitte gearbeitet. Das ist ja so der Pionier für Naturheilkunde in Deutschland. Genau, das ist so zu mir das Fachliche und dazu bin ich Mama von 2 kleinen Kindern, jetzt so knapp 2 und 4. Das führt natürlich dazu, dass man vieles, was man so im kinderärztlichen Alltag lernt und auch im Naturheilkundlichen dann, ob man will oder nicht, immer mal auch anwendet oder anwenden darf. Genau, das ist so die andere Seite meines Lebens.
Ja, super. Dann bist du wirklich die perfekte Kandidatin, uns hier Rede und Antwort zu stehen in dieser Episode, die wir natürlich auch machen, weil ja wir glauben, dass das Interesse bei Eltern zu Themen der Naturheilkunde eben auch mal was anderes als ein Medikament, zum Beispiel ein klassisches Medikament zu verabreichen oder ein Präparat, ich nenne es mal Präparat, wie einen Zwiebelsaft oder so selber zu Hause herzustellen. Da ist das Interesse sehr, sehr groß und da wollten wir natürlich jemanden haben, der so richtig Ahnung davon hat. Deswegen toll, dass du heute da bist und wir haben ja wie gesagt auch schon viele, viele Fragen für dich vorbereitet.
Also ich finde es existenziell, dass du hier bist, weil ich glaube, Nibras und ich, wir könnten jetzt nicht allzu abendfüllend über Naturheilkunde sprechen. Ich meine, es gibt schon so ein paar Dinge, die wir auch immer wieder mal erwähnen. Wir reden ja ganz gern mal über Fieber oder auch über fiebersenkende Maßnahmen. Da ist ja die Naturheilkunde und auch das Beispiel, das du genannt hast, das dich da so in den Bann gezogen hat, nicht weit. Aber so richtige Kenner der Szene sind wir natürlich nicht. Umso froher sind wir, dass wir mit dir auch schon auch eine verlässliche Quelle haben. Ich glaube, das müssen wir heute auch mal besprechen, wo da die, ob es vielleicht auch so verschwimmende Grenzen gibt, was die Verlässlichkeit und die Vertrauenswürdigkeit angeht. Aber da haben wir bei dir keine Zweifel und deshalb hängen wir dir jetzt gerne an den Lippen, wenn du uns davon erzählst, was auch so deine deine Arbeit in der Klinik vielleicht angeht, wo du das mit einfließen lässt. Vielleicht fangen wir mit einer bisschen generellen oder grundsätzlichen Frage an. Das Thema ist ja nicht unumstritten. Gerade es gibt ja unterschiedliche Vertreter der zum einen der Schulmedizin, zum anderen auch der Naturheilkunde, wenn ich das jetzt mal so plump trenne. Und dementsprechend gibt es ja auch Meinungen, die vielleicht so ein bisschen weniger das andere gelten lassen und vielleicht sagen, nee, das hat gar keinen richtigen Stellenwert. Woran glaubst du, liegt das denn oder deiner Erfahrung nach? Was sind denn die Ursprünge davon, dass es hier doch ganz unterschiedliche Anschauungen gibt und vielleicht auch Haltungen gibt, die das andere gar nicht so gut gelten lassen wollen?
Ja, das ist immer gar nicht so einfach. Gerade wenn man natürlich eigentlich in dem Bereich arbeitet, habe ich mich das auch immer schon gefragt und konnte es nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, es ist so ein bisschen von der konventionellen Medizin, ich tue mich immer so schwer mit Schulmedizin, sage das so ungern, weil wir es ja, ne, aber es ist, glaube ich, das, was am meisten verständlich ist. Aber die konventionelle Medizin, die hat sich natürlich zum Ziel gesetzt, dass alles, was wir tun, eigentlich sehr gut erforscht ist, dass das eine sehr hochwirksame Medizin ist. Und man ist mit Absicht früher ja auch weggegangen von diesen ganzen Hausmittelchen und Pflanzen und so weiter, weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, es muss doch was Besseres geben. Und das ist so ein bisschen auch in den Köpfen geblieben. Und dann ist die andere Seite, die dann dazu kam und sagt, aber wir sind doch viel besser. Ne? Also wir machen, und dann kam genau dieser Ausdruck, wir machen Alternativmedizin. Und das finde ich ganz schwierig und auch nicht richtig, denn das, was ich auch gerne verbreiten will und was mir so wichtig ist, ist, dass die Naturheilkunde keine Alternativmedizin ist, sondern eine komplementäre Medizin. Also es geht nie darum, eine Alternative zu dem, was wir sonst in der Kinderheilkunde kennen, zu geben, sondern eigentlich zu ergänzen, zu erweitern. Und dass sich das dann wirklich verbindet zu einer integrativen Medizin, nennt man das jetzt eigentlich. Und das wäre eigentlich wirklich schön. Und ich glaube, es braucht noch Überzeugungsarbeit auf beiden Seiten. Und zwar eigentlich, dass das eine mit dem anderen wunderbar funktioniert und dass das eine auch das andere braucht. Also es ist ganz wichtig auch, dass konventionelle, also sagen wir jetzt mal Schulmediziner, sich auskennen im Bereich der Naturheilkunde, weil es nun mal auch so ist, dass Eltern das anwenden. Also es gibt verschiedene Daten von 60-90% der Eltern und damit der Kinder, die naturheilkundliche Mittel anwenden. Und wenn man sich da gar nicht drin auskennt, ist natürlich die Gefahr auch, dass man sich vielleicht nicht auskennt mit Wirkungsweisen und vor allen Dingen auch mit Nebenwirkungen. Und das kann natürlich dann auch für Therapien ganz wichtig sein. Und damit man auch seine Patienten beraten kann, weil es ist natürlich genauso, dass es genug sowohl Mediziner, aber auch nicht medizinisches Personal, Heilpraktiker und so weiter gibt, die sich ganz klar abgrenzen wollen von der konventionellen Medizin und sagen, nee, alles, was ihr macht, ist sowieso falsch, wir machen nur Natur. Und das ist natürlich auch nicht richtig, weil unsere moderne Medizin ist natürlich ein Segen. Also für alle, die mal auf einer Intensivstation gearbeitet haben, auf einer Frühchenstation, die wissen, was ich meine. Und das würde ich nie missen wollen.
Ja, das ist, finde ich, ein guter Hinweis, dass man immer dann, wenn man das Gefühl hat, es wird so dogmatisch und die eine Seite sagt nein, die andere Seite ist völlig schwachsinnig und da wird alles über einen Kamm geschert und man versucht, wie du richtig sagtest, gerade auch Dinge zu ersetzen, statt sie miteinander zu verbinden. Das ist so ein bisschen ein rotes Tuch, so ein bisschen, sollte man so ein bisschen hellhörig werden, dass das nicht ganz sinnvoll ist.
Genau, wenn also einer kommt und sagt, ich weiß es besser als alle anderen, finde ich immer schwierig oder ich habe die Antwort auf die Heilung für alle verschiedenen Krankheiten. Wenn es so einfach wäre, das wäre ja wirklich schön, aber so einfach ist es in der Medizin eigentlich in keinem Bereich.
Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, dass, klar, heute ist Pharmazie ja sehr viel synthetische Stoffe, die hergestellt werden, aber seinen Ursprung hat das Ganze natürlich auch, vor allem bei Pflanzen, wo heilende Wirkstoffe auch extrahiert wurden und viele unserer Medikamente basieren auch bis heute noch auf pflanzlichen Inhaltsstoffen oder davon leicht abgewandelte, aber aus der Pflanze ursprünglich stammenden Inhalten. Also so richtig das zu trennen macht keinen Sinn, zumindest wenn wir jetzt so pauschal darüber sprechen. Natürlich ist das ein breites Feld und da gibt es natürlich auch verschiedene Unteraspekte und die versuchen wir jetzt vielleicht gleich nochmal zu beleuchten. Aber vielleicht kannst du uns am Anfang dann doch mal ein Beispiel nennen von ja, einem Verfahren oder einer Praktik in der Naturheilkunde, was nachweislich wirklich gut hilft und vielleicht mal gegenüberstellen zu einem, was ja vielleicht viel verbreitet ist, aber wo man sagen muss, naja, es ist vielleicht eher so Richtung Placebo-Effekt oder maximal ganz leicht drüber hinaus, aber so richtig klar kann man das nicht nachweisen, dass das was bringt. Nur, dass man mal so zwei Beispiele hat.
Ja, also was auf jeden Fall sehr gut immer untersucht ist, ist so ein großer Bereich vom Reizdarm. Das nehme ich vielleicht mal, weil das ja auch Einzug hat in den Leitlinien. Und da ist zum Beispiel so, dass, um ein anderes Verfahren zu nennen, was nicht jeder kennt, ist die Hypnotherapie. Also eine darmzentrierte Hypnotherapie, sozusagen eine abgewandelte Hypnoseform. Die ist hochwirksam bei Reizdarmpatienten. Und das ist so gut auch schon untersucht und so eine gute Evidenz dahinter, dass es sogar in den Leitlinien mit aufgenommen würde. Und das ist natürlich eine absolute Naturheilkunde, also komplementäre Therapie, sagen wir es mal so. Also da kann man ganz klar sagen, das verwundert einen vielleicht erstmal. Ein Mittel vielleicht, ja, wo man sich streiten kann, ist das jetzt wie viel Placebo oder wie nicht. Sagen wir mal, das ist schwierig, ist zum Beispiel Echinacea bei Kindern. Das ist ein bisschen schwierig, weil es ganz viele verschiedene Studien dazu gibt und die einen sagen, es ist gut, die anderen sagen, es ist nicht gut. Ist jetzt nicht ein typisches Beispiel für, geht nicht über Placebo hinaus, aber ein typisches Beispiel für, es gibt einfach keine gute Datenlage für Kinder in diesem Bereich. Und kaum hat einer eine Studie, die sagt, es wirkt, kommt ein anderer mit einer Studie, die zeigen kann, dass es nicht wirkt. Also sehr uneinheitliche Datenlage.
Kannst du noch mal sagen, wo man das anwenden würde?
Nur, dass das das Echinacea, so als Immunstärkung wird das sehr viel angewandt. Und das ist bei Erwachsenen, gibt es Studien, dass das auch ganz gut funktioniert. Und bei Kindern ist es doch sehr uneinheitliche Datenlage. Und das ist ganz, ganz oft ein Problem, vor allen Dingen in der Naturheilkunde, dass gerade im Bereich der Pädiatrie, der Kinderheilkunde, es wirklich wenig Studien noch gibt oder wenig gute Studien, sodass man vor allen Dingen bei Medikamenten sagen kann, helfen die jetzt bei Kindern? Weil bei Erwachsenen helfen die, aber für Kinder wissen wir das nicht so ganz genau.
Okay.
Ja, finde ich sehr überraschende Beispiele, die du jetzt genannt hast. Da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Reizdarm ist das und dass das auch noch dazu in den Leitlinien jetzt verankert ist, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Du hast schon ganz am Anfang ein Beispiel genannt, das dich da so ein bisschen gecatcht hat, die Wadenwickel. Das ist auch etwas, wo ich jetzt als Papa sage, dass ich glaube, das habe ich vor 3 Wochen noch meiner Tochter gemacht, als sie da hochgefiebert hat. Das ist jetzt nichts, wo man große Zweifel irgendwie dran hat, dass das funktioniert. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen beschreiben, was ist eigentlich der Sinn oder die Existenzberechtigung der Wadenwickel? Was heißt das überhaupt? Was muss man da machen? Wann macht man das? Und als Drüberstreuer, wann soll man es denn vielleicht nicht machen?
Ist ganz spannend, dass ihr das auch als Frage rausgesucht habt, weil das gerade aktuell wieder hoch diskutiert wird, also gerade in Social Media. Wie gefährlich oder nicht gefährlich sind Wadenwickel und bringen die überhaupt was? Und vielleicht muss ich da ganz kurz ein bisschen ausführen, nämlich zum Fieber, weil das ist so ein bisschen die Grundlage davon. Und es geht ja eigentlich darum, dass Fieber ist halt eine physiologische Reaktion des Körpers. Also das ist wirklich sinnvoll. Und gerade wenn wir naturheilkundlich rangehen, sagen wir, die Fieber ist ja keine Erkrankung, das ist ein Symptom. Und Fieber hat einen Sinn, weil natürlich unsere Immunsysteme besser funktionieren, weil Erreger, Bakterien gegebenenfalls sich nicht so gut vermehren können. Und unser Immunsystem arbeitet einfach besser bei 39 Grad als bei 37. Und deswegen sollte man eigentlich Fieber, wenn möglich, nicht unbedingt senken. Jedenfalls nicht, weil man sagt, die Temperatur ist jetzt 38,5. Sondern weil man gucken soll, wie geht's meinem Kind? Hat es Schmerzen? Ist es, also essen eher nicht, aber trinkt es noch gut? Kann es schlafen? Und danach entscheiden, muss ich die Temperatur senken? Und wenn ich dann sage, ich möchte die Temperatur senken, weil meinem Kind geht's nicht gut, ich möchte das Wohlbefinden verbessern, dann sind Wadenwickel halt eine ganz wunderbare Alternative zu unseren Antipyretika, also fiebersenkenden Medikamenten wie Paracetamol oder Ibuprofen, weil es doch eine sehr sanfte Wirkweise hat. Und zwar funktioniert es so, dass du Tücher nimmst und die tränkst du in, naja, handwarmes Wasser, sagt man. Und das ist ganz essentiell wichtig und wird ganz oft falsch gemacht. Also das Wasser, was man bei Kindern anwenden sollte, soll eigentlich 2 bis maximal 5 Grad unter der Temperatur des Kindes liegen. Das heißt, wir sprechen hier von, naja, 35 bis 37 Grad. Umso kleiner das Kind, umso geringer sollte die Temperaturdifferenz auch wirklich sein, weil sonst der Reiz, den man dem Körper zugibt, zu stark ist. Und Warnwege sollten auch nicht für Kinder unter 6 Monate angewendet werden, um das gleich am Anfang zu sagen. Besser wäre erst ab einem Jahr, man hat vorher Alternativen, zum Beispiel in Form von Pulswickeln. Das ist wie ein Wadenwickel, der aber nur um das Handgelenk herum gemacht wird. Und wie macht man das jetzt ganz genau? Also man nimmt ein Tuch, da kann man zum Beispiel so eine alte Mull-Spuckwindel nehmen. Da haben wir meistens alle ganz viel von zu Hause noch. Da muss man kein teures Wickelset kaufen. Alternativ wäre zum Beispiel auch ein Abtrockentuch. Also wichtig ist, man nimmt Baumwolle, kein synthetisches Material. Und dann wickelt man das eng anliegend um die Unterschenkel. Und dann wickelt man noch ein anderes Baumwolltuch, zum Beispiel ein Handtuch, einmal noch rundherum als äußere Schutz. Also 2 Wickellagen sind das. Die lässt man dann 10 Minuten maximal liegen, entfernt sie dann, wenn sie warm geworden sind, macht dann eine Pause von so 5 bis 10 Minuten und kann 3 Durchgänge machen bei Kindern. Ganz wichtig noch, diese Wadenwickel, die darf man erst machen, wenn sozusagen das Fieber im Fieberplateau ist, also angestiegen ist. Nicht, wenn das Fieber gerade ansteigt, also wenn das Kind friert, wenn es kalte Arme oder Beine hat, dann darf man keine Wadenwickel machen, dann ist der Körper noch zentralisiert, dann muss man eher noch Wärme zuführen, also das Kind warm halten, zum Schwitzen bringen. Und das ist eigentlich das, was es manchmal vielleicht doch so schwierig macht. Wie du gesagt hast, das ist eigentlich so ein altes Hausmittel, man denkt, das kennen doch alle. Aber es ist wirklich so, dass dieses Wissen bei ganz vielen irgendwie verloren gegangen ist. Und häufig halt die Großmutter nicht mehr da ist, die sowas einem beigebracht hat. Und das ist wirklich so, dass ich das erlebe mit Eltern, dass sie sowas viel nicht mehr wissen, wenn man sagt, machen Sie mal einen Wadenwickel. Das war auch der Grund, weswegen ich sowas mal zusammengefasst habe. Ich habe ein Buch geschrieben über natürliche Anwendung für Kinder. Was kann man bei den 50 wichtigsten Beschwerden machen? Und Wadenwickel ist so die Basis so ein bisschen. Aber also nochmal, das ist mir ganz wichtig, deswegen sage ich es nochmal, nicht bei kalten Händen oder kalten Armen und Beinen, nicht unter 6 Monate und die Temperatur darf nicht kalt sein, also wirklich maximal 2 bis 5 Grad unter der Körpertemperatur. Und wirklich Patienten, wo man es gar nicht machen darf, gibt es fast nicht. Also so eine Mastozytose wäre etwas, wo man jetzt natürlich mit kalten Auflagen, kühlen Auflagen eher zurückhaltend ist. Das vielleicht oder eine maligne Hyperthermie ist so ein sehr spezielles Krankheitsbild, ne? Da würde man das dann auch nicht machen. Bei erwachsenen Patienten mit einer schweren Herz-Kreislauf-Erkrankung, da ist man sehr zurückhaltend. Das wären die Kontraindikationen.
Ja, das sind aber, sagen wir mal, wirklich sehr wenige. Oder wenn das jetzt, ja, wenn man das beherzigt mit den Altersgrenzen, die du genannt hast, und eben guckt, wie fühlen sich Hände, Arme, Beine, Füße an, und dann darauf achtet, dass man es eben bei kalten Extremitäten nicht macht, dann ist man, glaube ich, schon echt gut auf der sicheren Seite und sollte das auf jeden Fall mal probieren in seinem Alltag zu Hause. Fieber ist ja etwas, was wiederkehrend kommt und wo keiner von verschont bleibt, sodass man das sicherlich auch mal testen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man solches Wissen solcher natürlichen Mittel, frei von medikamentösen Wirkstoffen, dass das auch irgendwie aufrechterhalten bleibt und nicht verloren geht. Das wäre schade drum.
Ja, wir wenden das sogar auch in der Klinik inzwischen auch an, auf Station als Fiebersenkung. Mhm. Und auch da muss man aber wirklich viel Aufklärungsarbeit noch leisten. Also es geht sogar so weit, dass manche Eltern das Gefühl haben, sie kriegen die Medizin zweiter Klasse, weil man ihnen kein Medikament gibt, sondern sozusagen nur Wadenwickel. Mhm. Obwohl die natürlich ja viel aufwendiger sind für die Pflege, als einfach ein Medikament zu spritzen.
Mhm. Ja, und auch da ist ja auch die Ergänzung vielleicht ganz sinnvoll, dass man einfach, um Medikamente auch zu sparen. Das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich Wadenwickel anwende, kein antipyretisches Mittel geben kann, irgendwie 3 Stunden vorher oder 4 Stunden nachher. Aber es hilft mir vielleicht, eine Gabe auszulassen oder mehr sogar. Und wenn ich das beides nutze in dem Maße und in der Blickweise, wie du es genannt hast, dann profitiert ja eigentlich nur das Kind oder der Patient davon.
Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du sagst. Und auch nicht dogmatisch, auch nicht als Eltern zu sein, dass man sagt, ach nee, mein Kind darf niemals ein Fiebermittel bekommen, ich mache nur Wadenwickel, sondern es gibt vielleicht mal eine Situation, da geht es dem Kind gerade wirklich nicht gut und es will aber einfach nur schlafen und es will nicht angefasst werden, dann ist doch zum Beispiel ein Fiebersaft eine super Möglichkeit, dass wir das haben, damit es dem Kind besser geht. Und deswegen ist ja wichtig, dass wir wissen, was können wir alles machen.
Ja, gerade wenn ich dran denke, dass ja manchmal die Kinder so dann doch stark fiebern, dass man teilweise zu dieser Schachteltechnik greift, dass man so alle 3 bis 4 Stunden zwischen 2 Medikamenten hin und her wechselt. Das könnte man ja auch wunderbar machen, dass man zwischen Wadenwickel und einem Antipyretikum hin und her wechselt, wenn man das braucht. Also klar, wir sagen immer bei, wenn es so stark fiebert, dass das notwendig ist, dann natürlich immer auch gerne Kinderarzt oder Kinderärztin konsultieren, wenn das Kind stark fiebert. Aber das wäre ja eine gute Idee, wie man zum Beispiel eins der beiden Medikamente weglassen kann und nicht braucht.
Ja, genau. Und das ist ja sowieso auch nicht mehr empfohlen, ne? Also das sind ja die letzten Empfehlungen immer, dass wenn möglich dieses Schachtelsystem, das habe ich auch immer noch in der Klinik so gelernt, aber dass man das wenn möglich den Eltern gar nicht immer so mitgeben soll, weil einfach die Gefahr von Nebenwirkungen, von Überdosierung oder so einfach wirklich auch groß ist.
Naja, genau. Aber ich meine, in der Praxis wird es trotzdem häufig dann doch gemacht und viele Eltern nach Aufklärung bekommen das dann doch auch mit auf den Weg. Und das wäre dann eigentlich mal eine gute Alternative, gerade junge Kinderärzte da mehr zu schulen, das auch mal zu empfehlen mit dem Wadenwickeln. Weil ich glaube, das ist gerade so ein bisschen, der Trend kommt auch so ein bisschen vom Anfang der Laufbahn, wo man das eben ja auch gar nicht mehr so richtig beigebracht bekommt, gerade weil die meisten ja ihre ersten Schritte in der Kinderheilkunde ja auch in der Klinik machen, wo dann doch der Griff zum Rezeptblock und das Verschreiben eines Antipyretikums ja häufig der erste Schritt ist, bevor man da an andere Dinge denkt.
Genau.
Vielleicht können wir so ein bisschen rüber schwenken von dem einem typischen Kinderkrankheitssymptom, dem Fieber, zum Husten, weil Husten ist ja ein Thema, was auch viele beschäftigt. Du hast eben auch schon was erzählt von selbst hergestellten Hustensaft zum Beispiel. Was kannst du da empfehlen, was nachweislich Linderung bringen kann, wenn ein Kind ja nicht richtig zur Ruhe kommt, weil es so viel und so starken Husten hat?
Ja, also das vielleicht das Basis, was jeder zu Hause hat für Kinder ab 1 Jahr ganz wichtig, erst geeignet ist Honig. Muss ich einfach damit anfangen, weil da gibt es wirklich eine super Studie auch dazu, die gezeigt hat, dass Honig ein sehr, sehr effektiver Hustenstiller ist. Also wirklich 1 Teelöffel Honig zur Nacht, gerade wenn dieser Reizhusten kommt, war in Studien signifikant besser als die bekannten synthetischen Hustenstiller und deutlich besser als Placebo. Also das kann man sich, glaube ich, immer für sein Kind merken und die meisten Kinder werden es lieben. Das andere, was ich vielleicht aufgrund, wir hatten ja nicht so lange her die große Infektionswelle mit RS-Virus und da sind uns ja zum Beispiel auch als Kinderärzte immer so ein bisschen die Hände gebunden und was wir da mit sehr großem Erfolg auch in der Klinik einsetzen, sind Bienenwachsauflagen mit Thymian. Und die sind wirklich so Bienenwachsplatten, die kann man fertig kaufen, da ist das Thymian der Thymian schon eingearbeitet. Und der wirkt ja per se antibakteriell und antiviral. Und zudem wird das alles noch potenziert, dass die Bronchialmuskulatur entspannt wird, auch durch die Bienenwachsauflagen. Die ergänzen sich also sehr schön. Und wir sehen klinisch wirklich, dass die Kinder damit eine deutliche Erleichterung ihrer Atemarbeit haben. Also auch ruhiger werden, zufriedener sind, besser trinken können. Das ist jetzt auch in Planung, das mal mit einer Studie noch weiter zu belegen. Aber das ist auch etwas, was man super zu Hause haben kann für seine Kinder. Also das ist ab 8 Wochen zugelassen. Insofern kann man das wirklich guten Gewissens bei seinem Kind zu Hause anwenden. Das wäre so für die Kleinen. Und hilft auch übrigens auch noch für die Erwachsenen und die älteren Kinder.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie man die anwendet?
Weil die sind, glaube ich, nicht so bekannt. Deswegen sage ich es gerade mit Absicht, weil die meisten kennen Hustensäfte. Und zwar sind das wirklich Bienenwachsplatten, die nimmt man einfach raus. Die kann man auch zuschneiden auf die Brustkorbgröße seines Kindes. Und dann wärmt man die ganz leicht an. Entweder wirklich mit einem Föhn oder wirklich einfach zwischen, wenn man warme Hände hat, zwischen den Handflächen. Und dann legt man die auf den Brustkorb des Kindes auf. Mitgeliefert wird da so ein bisschen so eine Schafwolle. Die kann man dann noch auflegen als Heilinfekt. Man kann aber auch einfach nur eine Mullwinde oder sowas drüberlegen und dann ein Hemdchen drüber. Und dann einfach liegen lassen. Das Kind dann kann darüber auch einschlafen. Man muss das nicht entfernen. Sollte mindestens so eine Viertel bis eine halbe Stunde liegen. Und dann rollert sich die einfach so im Verlauf zusammen. Dann nimmt man die wieder weg. Mehr ist es eigentlich nicht.
Ja, super Tipp. Florian, du hast damit auch Erfahrung, oder?
Ja, ja, das gehört auch zu unserer Hausapotheke dazu. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen. Also genau wie du es beschreibst, Katharina, das beruhigt richtig diese aufgebrachten Hüsterchens. Das ist wirklich, und auch generell die Heilwolle, die du auch angesprochen hast, die ist auch noch in anderen Bereichen, kann man die wirklich gut anwenden, zum Beispiel wenn jetzt im Windelbereich irgendwie die Reizungen vorhanden sind, gerade wenn die Kinder zahnen oder wenn es sonst da gereizte Stellen gibt, das auch wirklich, also da hat die Heilwolle ihren Namen zu Recht. Das ist wirklich eine gute Möglichkeit.
Ja, und das kennen, also es ist spannend, dass du das kennst, weil das ist wirklich was, wo die meisten Eltern noch überrascht sind. Und ich finde, es ist so schön, weil es auch eine relativ saubere Sache ist. Also manche mögen das einfach nicht. Man kann natürlich auch toll so einreiben mit Thymian, Myrtebalsam oder Ähnlichem. Funktioniert auch ganz wunderbar. Also die Brust einreiben. Manche, also wohl manche Kinder mögen das manchmal nicht, aber auch manche Eltern mögen dieses Einreiben nicht. Also obwohl ich das schön finde, weil es natürlich gleichzeitig eine Berührung ist. Und diese Berührung natürlich auch ganz viel macht. Das ist natürlich ein ganz großer Teil der Naturheilkunde, wird manchmal ja auch als Kritikpunkt gebracht, ne? Dass natürlich allein Berührung ein ganz großer Punkt des Heilens ist und des Gesundwerdens. Ich finde das aber gar nicht schlimm. Natürlich ist das ein großer Teil der Naturheilkunde, dass man viel Zeit, viel Berührung auch mit dem Kind hat und es heilt.
Klar, die Zuwendung, ja, die man dem Kind entgegenbringt. Ich meine, es gibt's Besseres für ein krankes Kind, als dass sich eine Bezugsperson um einen kümmert, einen liebevoll da mit was auch immer versorgt, sei es jetzt mit Essen, Trinken oder eben auch mit Berührung. Das sollte jedem einleuchten, dass das ein ganz wichtiger Punkt beim Gesundwerden ist. Das stimmt, aber ja, so klar ist es, glaube ich, gar nicht allen, wie groß der Stellenwert eigentlich ist.
Ja, es gibt ja so, in manchen Familien haben wir richtig heilende Rituale. Wenn das Kind krank ist, gibt es immer das besondere Essen oder eine besondere Musik oder ein Hörspiel oder irgendwas. Und das führt ja manchmal dazu, dass manche Kinder sogar gerne krank sind, weil sie sich so drauf freuen, dass es wieder so schön ist, mit Mama oder Papa zu Hause zu sein. Mhm. Also sowas gibt es ja auch. Ne?
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Genau, jetzt sind wir... Ja, nee, ich wollte nur sagen, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Hustenthema. ich wollte nur kurz, also Thymian, weil es gefragt ist, es geht ja auch immer die Frage, Hustensäfte, gibt es denn da auch eine Datenlage für Kinder? Die gibt es schon, nicht für jetzt 20 Präparate, aber es gibt eine sehr gute Datenlage wirklich für Thymian, auch als Hustensaft, auch in Kombination vor allen Dingen mit Efeu, gerade so bei Bronchitis. Es gibt eine gute Datenlage für die Kaplan-Pelargonie, wird wirklich viel beworben, aber die Datenlage dafür ist wirklich sehr, sehr gut, gerade bei Bronchitis. Und was ich auch wirklich schätze, ist zum Beispiel dieses, es gibt ein Kombinationspräparat Kapuzinerkresse Meerrettich. Das hat wirklich so antivirale und antibakterielle Infekte, das nennt man so auch das Antibiotikum der Natur. Und das hilft zum Beispiel auch bei Influenza. Also da ist das auch so, und sonst so bei Rhinosinusitis und bei Harnwegsinfekten ist das auch ganz spannend, und da gibt es wirklich auch gute Datengrundlagen für diese Präparate.
Ich habe schon damit gerechnet, dass irgendwas kommt, was ich noch nie gehört habe, und tatsächlich das letzte habe ich ist mir noch nie untergekommen.
Meerrettich.
Ja, das mit dem Meerrettich, das kannte ich jetzt wirklich noch nicht. Und ja, das ist dann auch ein Saft, der daraus hergestellt ist, den man trinkt, oder?
Das ist eine Tablette, die kann man aber zermürsern.
Okay, und die schluckt man, aber die hat trotzdem eine Auswirkung auf den Hustenreiz oder auf den auf das Schleimlösen.
Also vor allen Dingen ist die eigentlich eher antiviral, antibakteriell. Okay. Also die wirkt wirklich auf dieser Ebene eher. Ja,
ja, okay. Wie sieht es aus mit Zwiebeln und den ganzen Dingen, die man daraus herstellen kann?
Ja, super, dass du sagst. Also mein liebstes Phytotherapeutikum, wenn man es so nennen kann, habe ich auch mal schon, glaube ich, sage ich jedes Mal, aber es ist wirklich so, ist der Zwiebelsaft. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Also ich sage es nochmal, wie er gemacht wird. Also man nimmt eine Zwiebel, schneidet die auf, in kleinen so in Würfel, und dann tut man die in ein Schraubglas und bedeckt das mit Honig. Schraubt das zu und lässt das so 3 Stunden stehen, am besten über Nacht. Und dann bildet sich so ein Zwiebelsaft. Also die Zwiebeln braucht man nicht, die kann man abseihen. Und diesen von dem Zwiebelsaft nimmt man als Erwachsener 3-mal täglich 1 Esslöffel und als Kind 3-mal 1 Teelöffel. Und das wirkt wirklich super bei Beginn der Erkältung oder Erkältung bei so alles, was Erkältungskrankheiten oberer Nasenrachenraum, weil wir durch die Zwiebel und den Honig antientzündlich, antiviral und hustenstillend Konzepte haben. Und das ist wirklich so ein ganz altes Hausmittel. Das riecht nicht sehr angenehm, das schmeckt aber hauptsächlich süß. Also was bei Kindern häufig funktioniert, ist Nase zuhalten und dann den Teelöffel nehmen. Aber da es nur ein Teelöffel ist und wenn man es dann immer noch so ein bisschen verbindet, dass man nicht einfach sagt, so du kriegst jetzt hier einen Hustensaft oder so, sondern das ist dann sozusagen der Zaubertrank, den man braut mit vielleicht dem Kind zusammen, dann schmeckt das immer schon tausendmal besser.
Okay. Wird nur schwierig, wenn Eltern und Kind gleichzeitig Nase zuhalten müssen, dann sind keine Hände mehr frei zum Verabreichen. Kann man dann noch was dazu tun, dass es noch ein bisschen angenehmer wird vom Geschmack? Darf man das noch mit was kombinieren oder muss das immer pur sein?
Nee, also das ist eigentlich das Gute, das darf man gerne kombinieren. Man darf es halt nicht erhitzen, also nicht kochen, weil man natürlich den Honig nicht kochen will, damit die Inhaltsstoffe nicht verloren gehen. Mhm. Aber alles andere darf man machen. Also man dürfte das auch jetzt in Joghurt reinrühren.
Okay. Ja, da kann man ja ein bisschen rumprobieren, was vielleicht gut funktioniert und womit man das vielleicht ein bisschen besser ins Kind rein befördern kann. Zwiebeln
ja,
kennen wir ja auch so ein
genau.
bisschen von den Zwiebelsäckchen bei Mittelohrentzündung.
Ja.
Da bin ich ja immer ein großer Fan von. Das habe ich zumindest immer auch immer wieder positives Feedback von Eltern bekommen und gibt ja auch viele Familien, die darauf schwören. Also großer Vorrat an Zwiebeln in der Winterzeit, den sollte man schon haben.
Also für alles, ne? Wenn du ein kleines Baby hast, dann sind Zwiebeln super als Zwiebelsäckchen zum Aufhängen über dem Bettchen, wenn es Schnupfen hat, hat nur halt die ganze Familie dann meistens was davon, weil man noch in einem Raum schläft. So. Oder auch im Sommer lohnt sich's, weil Zwiebeln wunderbar helfen bei Insektenstichen. Oder von so, ne? Dann einfach Zwiebel aufschneiden und aufträufeln. Also Zwiebel lohnt sich immer. Das ist auch übrigens was ganz Tolles, weil ihr irgendwann gefragt habt, bei kleineren Kindern, die reagieren ja manchmal so doll auf Insektenstiche. Und was man zu Hause machen kann, dann will man es ja immer kühlen und man will Zwiebel drauf machen. Manchmal funktioniert es nicht. Man kann sozusagen so einen Zwiebel-Eiswürfel vorbereiten, hat die im Eisfach drin. Und wenn, also aus Zwiebelsaft sozusagen. Und wenn dann wieder so viele Stiche sind, dann ganz schnell rausholen und direkt drauflegen und dann potenziert sich das sozusagen. Weil man darf, also dann darf die Zwiebel dann trotzdem noch drauf.
Das ist aber
im
dann,
Eiswürfel.
Das ist aber ohne Honig.
Das dann ohne Honig, den braucht man nicht. Also würde wahrscheinlich auch nicht schaden, weil Honig darf man eingefrieren, man darf ihn nicht erhitzen, aber man darf ihn einfrieren, ohne dass ihm was passiert. Aber den braucht man da nicht. Nee.
Diese Sommerbelästigung der Insekten würde ich gleich als Überleitung nehmen zu einem weiteren Thema, wo mich komplementäre Methoden äußerst interessieren würden, das ist bei Schmerzen.
Ja.
So Insektensteche tun ja auch weh. Ich habe jetzt gerade wieder ein Kind zu Hause, das Hand, Fuß, Mund hat. Oder zum Beispiel, also der zum Beispiel jetzt im Mund auf Stellen hat, die wehtun. Oder wenn man Aften zum Beispiel hernimmt. Das sind ja auch, das ist jetzt sehr spezifisch, aber generell jetzt Schmerzlinderung auf natürlicherem Wege, als wir das kennen mit der Pharmakeule. Was hast du da auf Lager?
Ja, es ist immer so ein bisschen wirklich abhängig vom Krankheitsbild, weil das, was jetzt gesagt hast, mit den offenen Stellen im Mund, muss man natürlich ganz anders machen, weil es da natürlich, da wäre zum Beispiel der Honig, mit Honig kann man da was machen. Man kann bei älteren Kindern gut was mit Myrrhe machen, zum Beispiel für diese offenen Wunden. Diese Aften ist Melisse was ganz Tolles, was ja auch antiviral noch wirkt. Und was da eine deutliche Linderung bringen kann, das wäre jetzt vor allen Dingen so für Aften auch nochmal. An sich als so reines Schmerzmittel, was pflanzlich ist, wirklich so ein Phytotherapeutikum in der Kinderheilkunde ist schwierig, weil es, also es gibt Weidenrindentee zum Beispiel oder Weidenrindenextrakt, das ist das, woraus später dann ja auch Aspirin sozusagen hergestellt wurde. Das ist aber auch wirklich erst für Kinder ab 12 Jahre zugelassen. Oder sollte man auch erst dann benutzen. Das ist so wie im Allgemeinen auch die Acetylsalicylsäure im Kindesalter. Aber was man zum Beispiel machen kann bei Kopfschmerzen, hilft wunderbar, Minzöl auf die Schläfen zu geben. Da gibt es auch so fertige Stifte, bei vor allen Dingen Spannungskopfschmerzen, um da mal ein Beispiel zu nennen. Und bei Schmerzen, die chronische Schmerzen sind zum Beispiel, geht man ja nochmal wieder ganz anders ran. Da wäre zum Beispiel die Akupunktur auch ein Verfahren in der Kinderheilkunde, was wirklich gerade bei Kindern wunderbar funktioniert, aber nicht so sehr verbreitet ist bisher, muss man sagen.
Wie bekommt man ein Kind dazu, sich der Akupunktur zu unterziehen? Oder gibt es so gewisse Grenzen, ab wann das überhaupt möglich ist? Oder ist es so, weil man muss das ja mit den Kindern auch ganz gut besprechen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren, gerade beim Thema ja. Akupunktur. Wir wollen ja jetzt keinem Kind irgendwie eine Nadel setzen, ohne das anzukündigen. Das ist ja irgendwie auch wichtig, dass man offen kommuniziert, was man da tut. Und ich habe immer das Gefühl, dass Kinder gar nicht so das Problem haben mit Einstichen an sich. Das merken wir auch immer an, je nachdem, wie wir Blut abnehmen, wenn wir das irgendwie am Finger, an der Fingerbeere machen, haben viele viel weniger ein Problem damit, als wenn wir es an der Ellenbeuge machen, obwohl wahrscheinlich der Stich genau gleich unangenehm ist. Wie kriegst du das hin, dass du das den Kindern schmackhaft machst oder ihnen die Angst nimmst?
Genau, also man kann es prinzipiell, kann man es ab der Geburt machen. Sagen wir mal, da sind es vor allen Dingen eher nicht die Kinder dann erstmal, sondern die Eltern, die da restriktiv sind, weil viele Eltern das nicht sehen können, dass da so eine Nadel in ihr Kind jetzt gestochen werden soll. Und so ab, sage ich mal, von 3 bis 6 sind es die Kinder, die man, wo es schwierig ist, weil die natürlich auch gerade in diesem Bereich wieder Impfungen und so weiter, da ist alles, was mit Nadel assoziiert ist, für die schwierig. Was ich immer mache, entweder bei den Eltern oder dann später halt bei den Kindern, ist, dass ich erstmal frage, ob es für sie okay wäre, und ich würde es ihnen erstmal zeigen an einer Stelle mit einer Nadel, und dann können sie sagen, ob es für sie in Ordnung ist oder nicht. Und in der Kinderheilkunde, das muss man sich ganz anders vorstellen mit der Akupunktur wie bei Erwachsenen. Wenn man an Akupunktur denkt, denkt man so, ich liege ruhig auf dem Rücken, habe 20 Nadeln in mir stecken und da liege ich jetzt eine halbe Stunde. Bei Kindern ist es so, dass man auch gar nicht so viele Reize braucht. Also gerade bei Kindern im ersten Lebensjahr nimmt man eigentlich nur eine einzige Nadel, maximal mal 2. Und man sticht die ein, gibt maximal eine kleine Stimulation an die Nadel, dann zieht man die wieder raus. Und erst ab so dem Schulalter lässt man die vielleicht auch mal ein paar Minuten dann wirklich auch liegen und benutzt eigentlich nie viel mehr Nadeln als 6 oder 8. Was ich also mit den Kindern mache, und diese Nadeln, muss man sagen, die sind hauchdünn. Also die kann man manchmal gar nicht ohne so ein Führungsröhrchen stechen. Also die kann man wirklich, das kann man lernen, dass man sehr, eigentlich fast merklos nadelt. Und das, wenn die Kinder einverstanden sind, frage ich die, ob ich das ihnen einmal zeigen darf. Und so mache ich das mit den Eltern auch. Mhm. Aber natürlich gibt es trotzdem Eltern und Kinder, die lehnen das dann ab und haben erstmal kein Vertrauen. Und da muss man erstmal Vertrauen aufbauen, gerade wenn man es in der Klinik nutzt, wo die natürlich durch zum Beispiel Blutentnahmen und so weiter auch sagen, keine einzige Nadel mehr. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit der Laserakupunktur. Also wirklich, das ist ein Rotlichtlaser. Der funktioniert wunderbar, auch in der Kinderheilkunde. Und damit kann man dann die Akupunkturpunkte bestrahlen mit Laserlicht und stimuliert die so. Und das ist natürlich ganz wunderbar, gerade nutze ich auch auf also Neugeborenenstation zum Beispiel.
Kannst du vielleicht mal ganz kurz nochmal sagen, was denn Gründe wären, bei Neugeborenen oder Säuglingen Akupunktur überhaupt zu praktizieren? Das wäre jetzt, glaube ich, nochmal spannend zu sagen.
Ja, also Unruhe ist ein ganz großer Punkt. Kann ja sein, zum Beispiel, sagen wir mal, in der Klinik-Setting ist ja viel Unruhe nach einer schweren Geburt, ne? Oder mit den vielen Einflüssen, die wir haben. Unruhe ist was. Zum Beispiel auch ein Drogenentzugssyndrom wäre ganz wunderbar zu therapieren und unterstützen mit Akupunktur. Später auch für ältere Kinder sind die Blähungen, diese Unruhezustände, die, ja, wenn es wirklich 3-Monats-Koliken sind, die sind auch wunderbar zu therapieren, genauso wie so Schlafstörungen. Und bei älteren Kindern sind es viel Schmerzen oder Allergien.
Und dazu gibt es aber auch gute Evidenz, oder sind das eher so Erfahrungen?
Also die Evidenz für Akupunktur bei Kindern ist vor allen Dingen groß für Schmerzen. Also für Kopfschmerzen gibt es das sehr gut. Und wirklich mehr in den Schmerztherapien. Es gibt vereinzelt, wo es das auch noch gibt, ist für Übelkeit, ist vielleicht ein schönes Beispiel. Da gibt es auch gute Datenlage, gerade postoperative Übelkeit bei Kindern. Das ist auch eine sehr gute Datenlage. Im Bereich der Unruhe, Verdauungsstörung, da ist die Datenlage doch eher sehr gering. Und meistens hat man nur Studien dann auch eher aus dem chinesischsprachigen Raum. Und da muss man sagen, ist die Studienqualität manchmal nicht sehr gut.
Ich bin froh, dass du die Laserakupunktur angesprochen hast. Die hätte ich sonst ins Spiel gebracht, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich als, wie alt war ich da? 8, glaube ich. Da habe ich Laserakupunktur bekommen wegen einer Allergie von dem damaligen, ich weiß gar nicht, ob das der Kinderarzt war oder der niedergelassene Hausarzt. Das habe ich noch in Erinnerung, dass das sehr schonend war. Ob es jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber das war natürlich eine willkommene Alternative zu den Nadeln, die ja aber, wie du sagst, jeder, der das schon mal gespürt hat, das ist ja überschaubar. Aber natürlich erstmal, wenn man es sieht, so ein bisschen furchteinflößend, vor allem natürlich für kleine Kinder, die sich darunter so nicht wirklich viel vorstellen können, außer dass einem da eine Nadel reingepikst wird. Aber das klingt sehr, ist ja schonend, wie du das machst. Und natürlich soll das nicht gegen den Willen gemacht werden. Und wenn man dann doch Wege findet, dafür, dass da Kooperation herrscht, dann glaube ich, ist das auch eine absolut berechtigte Sache. Die Studien, die du angesprochen hast, das ist natürlich auch immer so ein Thema zwischen, ja, ich nenne es auch Schulmedizin und der Komplementärmedizin. Das eine ist natürlich überhäuft von Studien. Also wenn man heutzutage in die großen Datenbanken geht oder PubMed oder so, da gibt es ja Millionen von Studien, die sich natürlich auch teilweise widersprechen. Also es ist ja nicht so, dass alles nur schwarz oder nur weiß belegt ist, sondern da gibt es auch, oder nur schwarz, sage ich jetzt mal, sondern es gibt auch weiß und je mehr Studien gemacht werden, desto konfliktreicher oder divergenter sind die Ergebnisse. Also das ist schon fast so ein Overkill an wissenschaftlichen Studien und Ergebnissen. Welchen Teil nimmt denn da die Komplementärmedizin ein? Ist das ein beachtlicher Teil oder ist es eigentlich nur so ganz wenig am Rande? Kannst du da vielleicht das bisschen beleuchten?
Also, wie groß er ganz genau ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall nicht sehr groß. Das liegt wirklich daran, dass da auch nicht viele Forschungsgelder in diesem Bereich sind. Und es gibt immer so ein paar einzelne Bereiche, das unterliegt darum immer so Schwankungen, die dann mehr beforscht werden, weil da gerade so der Fokus drauf liegt. Also die letzten Jahre war das sehr, sehr viel oder ist es auch teilweise noch die Mind-Body-Medizin. Also alles, was auch in Richtung Meditation geht, das wurde dann sehr viel unterstützt. Und da gab es dann wahnsinnig oder gibt es sehr, sehr viele Studien dazu in der Datenlage. Andere Bereiche, wie zum Beispiel Hausmittel, dazu gibt es fast gar keine Studien. Ne? Also was wir vorhin die Wadenwickel hatten oder ein Zwiebelsäckchen. Das liegt aber wirklich daran, dass da natürlich auch kein Interesse dahinter besteht, von niemandem sozusagen das zu beforschen oder keine Gelder. Da müsste es eigentlich Forschungsgelder sonst geben von einer zum Beispiel staatlichen Seite oder einer Organisation oder ähnlichen, die jetzt keine finanziellen Interessen haben. Medikamentöse Studien gibt es natürlich, gibt es auch für die naturheilkundlichen Phytotherapeutika alle gar nicht so wenige. Aber zum Beispiel in der Pädiatrie wieder wenige, weil das Problem ist, dass natürlich die Absatzgruppe der Kinder im Vergleich zu der Gruppe der Erwachsenen relativ gering ist und dafür der Aufwand, extra Studien zu betreiben, ziemlich hoch. Sodass das immer sehr schwankend ist. Also gerade wenn man jetzt nur mal die Pädiatrie rausnimmt, also die Kinderheilkunde rausnimmt und davon die Naturheilkunde, dann ist der Anteil doch sehr, sehr gering.
Ich wollte vielleicht doch nochmal zurück. Du hast jetzt den Schwenk Richtung Studien gemacht, Florian. Ich wollte trotzdem doch noch ein, zwei Sachen Richtung Praxis fragen. Du hast nämlich gerade gesagt, Zwiebeln wäre dein Top 1 Phytotherapeutikum. Und ich hatte dich im Vorfeld gefragt, was sind denn deine Top 3? Vielleicht machen wir die nochmal voll, weil ich habe so das Gefühl, wir kommen auch so langsam zu bisschen Richtung Abschluss der Episode. Deswegen wollte ich unbedingt die Top 3 noch besprechen und vielleicht kann ich da auch schon die nächste Frage noch anschließen, damit du auch schon weißt, in welche Richtung es nochmal geht. Mir wäre nochmal wichtig, dass wir vielleicht auch beleuchten, oder wo der Naturheilkunde auch manchmal Grenzen gesetzt sind. Also welche, wir kennen das, wir sind ja zum Beispiel hauptberuflich in der Kinderhämato-Onkologie und da ist es auch manchmal so, dass ja dann die Frage kommt oder manche Eltern sogar irgendwelche Recherchen anstellen und vorschlagen, anstelle einer Therapie zu machen, bei uns dann eine alternative Therapie gewählt werden soll bei jemandem, wissen wir nicht, kennen wir nicht, haben wir noch nie gehört, teilweise sogar im Ausland, wo man irgendwie hinreisen muss. Das ist vielleicht ein Extrembeispiel jetzt zum Beispiel, aber wo muss man sagen, wären die Grenzen gesetzt? Das ist aber die nächste Frage vielleicht noch, die deine Lieblinge noch zu nennen, dass die auch alle genannt worden sind heute.
Genau, also Zwiebeln haben wir schon gesagt, ne? In den vielfältigen Formen. Thymian habe ich eigentlich auch schon gesagt, weil so viele vielfältige Formen, wo man den wirklich ansetzen kann. Und gerade wenn man kleine Kinder hat, weiß man warum. Und dann konnte ich mich ein bisschen schwer entscheiden, ob ich jetzt sage Quark oder Lavendel. Deswegen gibt es jetzt vier, weil ich finde,
umso besser.
Quark ist halt auch ein Hausmittel, sollte man vielleicht immer mal da haben, weil es wunderbar als Wickel und Auflage, auch zum Beispiel bei Husten, aber bei Stichen, auch wirklich so ganz starke Stiche, aber auch vor allen Dingen bei Prellungen. Also wir nutzen es zum Beispiel in der Klinik auch für unsere Rheuma-Patienten, die diese stark geschwollenen Knie haben. Und die sagen ganz klar inzwischen, sie wollen lieber Quark als das Coolpack, weil es ist eine viel angenehmere Kühle und deutlich entzündungshemmender. Oder wenn man schwanger ist oder wenn man stillt, so rum, weiß man, warum man Quark haben sollte, weil diese Brustentzündungen kommen irgendwann immer. Und genau, deswegen finde ich Quark so toll.
Sonnenbrand.
Genau, danke. Genau, Sonnenbrand, absolut. Absolut. Und ich, das sage ich vielleicht nochmal zu, ich plädiere immer dafür, den Quark nicht direkt auf die Haut aufzutragen, sondern zum Beispiel in ein Taschentuch einpacken oder in so eine Kompresse aufmachen oder so, weil wenn ihr den mal einmal direkt aufgetragen habt und dann wird er so ganz trocken und bröckelig und Kinder mögen das gar nicht, wenn man den dann runterkratzen muss von der Haut und erst recht nicht bei Sonnenbrand. Weil dann willst du nie wieder Quark auf deiner Haut haben, wenn danach jemand an dir rumkratzt. Ne? Ja. Das sind auch manchmal so Sachen.
Fragt das Kind vielleicht freiwillig nach der Akupunktur, nach den Quarkauflagen, weil das weniger schlimm ist.
Ja, und vielleicht noch Lavendel, weil das auch was ist, das ist zum einen ja sogar wundheilungsfördernd, aber vor allen Dingen auch sehr beruhigend. Und man hat ja immer mal wieder so Situationen, wo es einfach stressig ist, wo es zu viel ist, der Mama und dem Kind oder nur dem Kind oder dem Papa vielleicht. Und da hilft Lavendel wirklich ganz toll als Aromaöl. Ganz wichtig, das können wir jetzt nicht ausführen, aber bitte niemals pur auftragen. Und nur in Ausnahmesituationen kann man das bei Lavendel, das sollte man aber dann genau mit jemandem absprechen. Und ansonsten hochverdünnt bei Kindern bis 3 Jahre bitte maximal 1%ig und ab dann 3%ig, nicht höher verdünnt, das muss ich noch dazu sagen. Und dann ist das wirklich ein super Mittel, zur Ruhe zu kommen und sich zu entspannen.
Und dann kann man das vielleicht zu interpretieren. Also wenn das so verdünnt ist, 1%ig, dann zum Beispiel auf die Brust reiben oder wo würde man das anwenden? Oder ist es nur zum Beispiel, wie du es eben beim eben genannt hast, so an den Schläfen zu verwenden oder wo würde man es hin tun?
Das Lavendel. Genau, also Lavendel würde man dann wirklich als 1%iges würde man 2-3 Tropfen nehmen und dann mit ein bisschen Olivenöl oder Jojobaöl oder auch einer Creme vermischen und dann wirklich auf die Brust einmassieren. Oder einfach ein paar Tropfen auf eine kleine Kompresse und die dann auf den Brustkorb auflegen. Alternativ kann man es auch mal mit ins Bad geben. Also dann muss man nur darauf achten, wenn man das Öl mit ins Bad gibt, dass man es vorher mit irgendwas Fettem emulgiert, also mit Sahne zum Beispiel. Oder auch mit Honig würde gehen, aber vor allen Dingen mit Sahne oder fetter Milch. Dann kann man das emulgieren und mit ins Wasser geben, sonst schwimmt das nur oben drauf und dann hat man halt keinen Effekt, weil es sich mit dem Wasser nicht verbindet.
Okay. Und so Lavendel irgendwie in der Nähe des Schlafplatzes des Kindes, so einfach nur so zum als Duft, das kann das auch was, bringt das auch was? Oder hilft das nur gegen die Motten?
Also das bringt was und bei älteren Kindern kann man das sicherlich mal machen. Ich bin nicht so der Fan von Beduftung von Kleinkindern, auf jeden Fall nicht so bis 1-2 Jahre, weil die können das nicht so äußern. Und wenn man selber mal in einem Raum war, der beduftet ist, gibt es häufig so einen Punkt, wo man sich nicht mehr so wohl fühlt, wo man gerne mal das Fenster aufmachen würde, weil es einem einfach zu viel ist. Und Kinder können das aber nicht sagen. Und deswegen bin ich eher der Fan davon, es wirklich lokal gezielt aufzutragen für eine kurze Dauer und dann auch wieder Frischluft zu haben und nicht so einen ganzen Raum zu beduften, wo man auch nie weiß, wie viel kommt jetzt beim Kind an. Und wenn man wirklich beduften will und so ein bisschen beruhigen will, dann würde ich bei jungen Kindern eher zu Vanille neigen und nicht zu Lavendel. Weil das, oder Vanille oder Mandarine hat auch einen sehr beruhigenden Effekt, aber ist nicht so ganz, das nervt nicht so nach einer Weile.
Okay, super. Das ist ein guter Hinweis, das mit dem Beduften, dass man das nicht unbedingt machen sollte.
Genau, und dann gehen wir vielleicht über auf das, was du noch gefragt hast, die Grenzen, weil ich finde das auch ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich so ein, da schließt sich der Kreis zu dem, wie wir angefangen haben. Und gerade, weil ihr ja in dem Bereich Onkologie arbeitet, ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel. Weil gerade im Bereich der Onkologie ist eigentlich die Forschung der Naturheilkunde wirklich super. Und das ist dadurch entstanden, dass die Eltern das gefordert haben. Und dadurch gibt es ganz viel Forschung. Es gibt wirklich ganz viele so integrativ-onkologische Kliniken und Abteilungen, die damit arbeiten. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sagt, es geht hier nicht um eine Alternativmedizin und ich würde immer hellhörig werden, wenn einer sagt, nein, ich mache das, was ihr vorgeschlagen habt, überhaupt nicht und ich rede mit euch da auch gar nicht drüber und mein Therapeut möchte mit euch auch nicht reden, weil der kann heilen und ihr nicht. Und das finde ich ganz schwierig. Sobald einer nicht mehr bereit ist, auch zu reden, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten, das würde ich sehr kritisch sehen und sehr fragwürdig, weil dann bewegen wir uns eindeutig wieder im Bereich der Alternativmedizin und nicht mehr in der Komplementärmedizin.
Ja, und vielleicht sollte man auch gerade ja naturheilkundliche Verfahren, Mittel ja auch mal kombinieren mit dem, was wir tun. Also in Bezug auf zum Beispiel, Patient hat Übelkeit durch vielleicht die Therapie, Patient hat vielleicht Schmerzen, hat vielleicht irgendwo eine Entzündung. Da könnte man vielleicht das kombinieren, anstatt irgendwas zu versuchen zu ersetzen.
Genau, und das ist ja auch sehr, sehr gut da erforscht. Ne? Also gerade Übelkeit habe ich auch einige Kinder, die ich damit behandelt habe. Auch eine Misteltherapie ist ja inzwischen wirklich sehr, sehr gut erforscht im Bereich der Onkologie. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten zusammenzuarbeiten, um zum Beispiel Nebenwirkungen zu reduzieren. Oder dann vielleicht im Verlauf auch mal Medikamente einzusparen oder zu reduzieren.
Mhm. Ah, jetzt fällt mir was ein. Darauf bin ich heute gestoßen. Mir hat heute eine Mutter eine Packung entgegengehalten mit Muttermilchpulver. Kennst du das?
Ja.
Wo auch ein, was war das, ein Fadenpilz drin ist, glaube ich. Wo sie mich noch gefragt hat, was meine Meinung dazu ist und ob ihr Kind das nehmen sollte. Das habe ich noch nie gehört.
War das jetzt sozusagen prophylaktisch oder?
Genau, das war zur Unterstützung des Immunsystems gedacht, beziehungsweise, ja, genau, supportiv gedacht.
Ja. Genau, also es gibt das immer mal wieder. Meines Wissens gibt es dazu keine gute Datenlage, dass man dann irgendwie die Muttermilch anders aufbereitet und dem Kind dann noch weiter gibt. Also meines Wissens ist dazu nicht so eine gute Datenlage. Ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, klar ist, die Muttermilch ist sehr, sehr gut. Aber wenn möglich, dann doch bitte stillend. Also und da bin ich absolut, ja, stillend sehr, sehr gut. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen und wäre jetzt nicht das, was ich empfehlen würde, um das Immunsystem zu stärken unbedingt. Das ist auch, ja, ich kann es jetzt nicht so genau, ich kenne es jetzt auch nicht, gerade das, was du gesagt hast mit der Zugabe vom Fadenpilz, würde ich sehr genau nachschauen und gucken, meines Wissens liegen da aber keine jetzt guten Daten und da weiß ich nicht, ob die Unbedenklichkeit vorliegt. Das ist halt trotzdem ein Pilz, den man dem Kind gibt.
Absolut, deswegen habe ich das, muss ich sagen, auch abgelehnt und der Mutter davon abgeraten, weil in der Onkologie mit schlechtem Immunsystem da künstlich einen Pilz zuzuführen, wo wir ja die ganze Zeit nur versuchen, Pilzinfektionen zu vermeiden und zu verhindern, das fand ich jetzt etwas fehl am Platz. Auch obwohl ich dieses Präparat nicht kannte und jetzt kein
Da muss man, glaube ich, besonders vorsichtig sein, gerade im sensiblen Bereich des geschwächten Immunsystems, dass da eben Dinge, die vielleicht auch gut belegt sind, eben bei immunkompetenten Kindern, dass die nicht eins zu eins zu übertragen sind auf die Kinder, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, und gerade bei allen Kindern, die auch Medikamente einnehmen, muss man natürlich ganz genau gucken, weil, also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, man denkt, also viele Eltern denken auch pflanzliche Mittel oder Phytotherapeutikum, das heißt, die haben keine Nebenwirkungen. Aber natürlich haben die auch Nebenwirkungen, die haben sehr viele auch Interaktionen mit anderen Medikamenten und können dann zum Beispiel auch andere Nebenwirkungen von anderen Medikamenten verstärken. Mhm. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass alle Eltern auch wirklich, wenn sie irgendwas einnehmen, naturheilkundlich, egal was das ist, das immer mit ihrem Kinderarzt oder dem behandelnden Arzt besprechen, damit man weiß, worauf man auch achten muss, wenn mal eine Nebenwirkung auftritt. Und wenn man sich da nicht so auskennt, gibt es ja verschiedene Sachen, wo man auch schauen kann. Es gibt eine super App, zum Beispiel, die heißt All About Herbs. Das ist eine sehr gute Sammlung wissenschaftlich von ganzen pflanzlichen Mitteln, welche Interaktionen die machen und auf welchen Faden im Körper die sozusagen auch wirken. Das ist zum Beispiel für Kinder mit vielen Medikamenten noch sehr wichtig. Aber das ist nochmal als Botschaft an alle Eltern, denkt nicht, dass die nicht, also bitte, bitte sagt immer, was ihr euren Kindern gebt, das ist einfach wichtig.
Ja, das finde ich ein sehr guter abschließender Hinweis, weil das häufig das ist, weswegen zumindest in unserem Arbeitsgebiet wir sehr zurückhaltend sind, weil wir dann echt Sorge haben, wenn die Kinder dann Chemotherapeutika zum Beispiel bekommen und dann sowas angewendet wird, wird dann vielleicht die Wirkung des Chemotherapeutikums abgeschwächt, das wäre schlecht, wird sie vielleicht aber auch verstärkt, sodass dann Nebenwirkungen zum Beispiel am Herzen oder an anderen Organen provoziert werden, das wollen wir natürlich auch nicht und deswegen sind wir da oft sehr, sehr zurückhaltend, aber ich glaube, da hast du vollkommen recht, wenn du sagst, da könnte man bestimmt auch mehr zusammenarbeiten, muss man aber halt kontrolliert machen und sinnvoll machen und das bedarf viel, vieler kluger Köpfe, die gut drüber nachdenken auf jeden Fall.
Genau.
Danke nochmal, Katharina, für die Beantwortung all dieser Fragen, die du jetzt wirklich so aus der Hüfte souverän wirklich so gut beantwortest. Das zeigt einfach, wie gut du dich auskennst in diesem Bereich. Und nicht ohne Grund hat deine Expertise ja auch dazu geführt, dass du das Buch darüber geschrieben hast. Vielleicht kannst du auch noch mal ein paar Worte zu dem Buch verlieren, wie das nochmal heißt und wo man das überall finden kann.
Genau, danke, ja. Das heißt, so bleibt mein Kind natürlich gesund. Findet ihr eigentlich in allen Buchhandlungen und auf den gängigen Online-Plattformen. Und erschienen im ZS-Verlag. Und es geht darum, dass da nicht nur die für die akuten 50 Krankheiten des Kindesalters, also ab dem zweiten Lebensjahr ist das Buch eigentlich gedacht, ihr alles findet, was ihr naturheilkundlich anwenden könnt. Vor allen Dingen aber auch Grenzen aufgezeigt sind, wann ihr zum Arzt gehen solltet und auch, was ihr präventiv machen könnt. Weil das ist ja ganz, ganz wichtig, die Säulen sozusagen der Naturheilkunde, Ernährung, Bewegung, auch Mind-Body, also Ordnungstherapie im Geiste. Und dass ihr das für euer Kind so ein kleines Standardwerk an die Hand habt, wenn ihr es denn mal braucht.
Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, sodass sich Interessierte da gerne mal reinbegeben können, sich das angucken können und bestimmt gibt es da draußen einige Hörerinnen und Hörer, die sich es auch bestellen werden, weil es wirklich ein sehr spannendes, interessantes Thema ist und wie gesagt, gut, wenn man sowas auch zu Hause hat, wo man nochmal was nachlesen kann und das ergänzt sich natürlich ganz toll wahrscheinlich da mit unserem Buch, wahrscheinlich kann man am besten beide zusammen bestellen. Unseres ist ja vor 2 Wochen erschienen, High Five, die 5 Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit, wo wir ehrlicherweise auch zu wenig wahrscheinlich über Naturheilkunde gesprochen haben. Wir waren aber auch ein bisschen weniger im therapeutischen Bereich unterwegs, sondern haben mehr über Grundkenntnisse gesprochen und sind dann natürlich auch mehr auf Ernährung und Bewegung zum Beispiel auch eingegangen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Aber es gehört auch zur Kindheit dazu, sich dabei ein paar Sachen auszukennen. Ich habe heute auch vieles gelernt und vieles mitgenommen aus dieser Folge. Ich hoffe auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen, auch junge Kolleginnen und Kollegen zuhören und sich dadurch auch nochmal motiviert fühlen, sich da vermehrt mit zu beschäftigen, auch nochmal Eltern gewisse Dinge auch raten zu können für die typischen Symptome, die wir eben besprochen haben, wie Husten. Du hast da ja ganz viele Sachen genannt, wo ja sonst ja auch häufig man da steht und sagt, nee, also da kann man jetzt nichts machen und ich verschreibe Ihnen jetzt auch keinen Hustensaft. Schön und gut, aber man kann ja vielleicht trotzdem irgendwelche Tipps, die du hier genannt hast, den Eltern mitgeben. Ich habe immer das Gefühl, dass Eltern sehr dankbar sind für solche Hinweise und Ärzte und Ärztinnen auch sehr schätzen, die mit solchem Wissen auch um die Ecke kommen können. Deswegen da auch nochmal die Motivation. Katharina, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut. Wir hoffen auch, dass die Folge viel geklickt wird. Leitet sie auch gerne weiter da draußen, wenn ihr andere Eltern habt, die sich vielleicht oder kennt, die sich vielleicht für das Thema interessieren, die sich vielleicht gerade so eine Frage kürzlich gestellt haben, die vielleicht auf das eine schwören oder vielleicht mal über das andere ein paar andere negative Worte verloren haben und die jetzt eines Besseren belehrt werden. Die Folge, glaube ich, wird ganz, ganz viele Fragen klären. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Das muss auch nicht das letzte Mal sein. Vielleicht finden wir auch noch mal ein Thema aus der Naturheilkunde, das wir noch mal ein bisschen genauer beleuchten können, weil für mich war das heute eher auch nur so ein Ritt durch die Thematik und da kann man sicherlich über vieles noch mal genauer sprechen.
Sehr, sehr gern.
Ansonsten hört auch in unsere anderen Folgen, schreibt uns auch gerne Themenideen, zum Beispiel an info@handfußmund.de. Und ja, wir hoffen, ihr bleibt alle schön gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.
Tschüss.